ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Und es wird immer aufregender, denn wir sind jetzt tatsächlich da. Es ist Montag, es ist der 6. Mai und das bedeutet, die ESC-Woche hat offiziell angefangen. Herzlich willkommen zu eurem täglichen ESC-Update, eurem Podcast für alles rund um den Eurovision Song Contest hier in der ARD Audiothek. Und selbstverständlich mit dabei ist auch Thomas Mohr. Happy Eurovision Week!
Ja, ich wünsche euch auch allen eine tolle Eurovisionswoche. Es wird immer spannender, ich freue mich total.
Ja, was war das für eine Saison? Irgendwann im November ging es mal los mit dem ersten Lied aus Frankreich, mit Mon Amour von Slimane. Dann kamen wieder zig Vorentscheide. Dann hat Isaac für Deutschland gewonnen. Da gab es die Pre-Partys. Dann gab es einen roten Teppich, über den wir heute bestimmt auch nochmal reden, hier von Malmö. Und jetzt ist sie tatsächlich da, diese Eurovisionswoche. Alle Acts haben geprobt. Alle Acts wissen, wie sie ihren Beitrag auf die Bühne bringen wollen, hier beim Eurovision Song Contest. Und wir wollen mit euch bei diesem täglichen Podcast, den wir die ganze Woche für euch machen, genau darüber sprechen. Wir wollen mit euch hautnah dabei sein. Was wird in diesen Shows passieren? Wie wird es passieren? Und ist das gut, dass es so passiert? Und dafür sind wir eben wieder für euch da. Ich bin in Malmö, also dort, wo der ESC stattfindet. Und Thomas ist nicht weit weg, aber trotzdem in einem anderen Land. Wo bist
du,
Thomas?
Ja, ich bin in einer Hauptstadt auf der anderen Seite des kleinen Belts, und zwar in Kopenhagen. Bin ich untergekommen und ja, betrachte den ESC von hier, und morgen fahre ich schon nach Malmö. Hier fährt da sozusagen die S-Bahn hin und da ist man in 20 Minuten auch in Malmö.
Ja, es ist total interessant, diese Brücke. Ich bin sie am Abend vorgestern auch mal in der Nacht mit dem Auto gefahren. Es ist schon echt ein sehr schickes, sehr, sehr schönes Gefühl, mal so über eine Ländergrenze zu fahren. Es hat schon auch irgendwie Stil, dieser ESC hier. Und ich glaube, so ein bisschen wie wir werden das eben auch viele Fans machen. Ich denke, einige, die zum ESC gehen wollen, werden in Kopenhagen untergekommen sein, weil es wahrscheinlich einfach größer ist als Malmö. Malmö ist ja doch eher so das südschwedische Nest, wohingegen Kopenhagen als Hauptstadt ja schon so ein bisschen anderes Flair hat, würde ich sagen. Oder wie ist das Flair da drüben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich an Kopenhagen sowieso total viele Erinnerungen. Ich war privat einige Male hier, auch im Urlaub, manchmal auch 2 Wochen und so. Ich kenne mich hier ziemlich gut aus. Aber ich war natürlich auch 2001 beim ESC hier, und ich war auch beim ESC hier, als Conchita Wurst gewonnen hat. Wann war denn das? 2014, ja, war das hier.
Genau, 10 Jahre ist her.
Genau, 10 Jahre her. Ja, und diese Städte hier im Norden, die entwickeln sich ja auch alle so. Also rund um das Wasser wird immer mehr Modernes gebaut. Ich bin hier auch in so einer Region, das ist so ähnlich wie die Hafencity in Hamburg, aber ganz cool, überall Fahrradwege. Und mir sind hier auch tatsächlich in Kopenhagen auch schon Nasen über den Weg gelaufen, die ich vom ESC kenne. Gerade war ich auch in so einer Bar, habe noch was gegessen, und da war eine riesige Gruppe spanischer ESC-Fans, und die sind ja nicht leise, ja. Also die haben da auch das ganze Lokal mit ihrer spanischen Sprache gefüllt. Also auch hier in Kopenhagen hat man so ein bisschen ESC-Feeling.
Ja, also in Malmö hat man natürlich auch ESC-Feeling. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es mir schon auch ein bisschen mehr vorgestellt hätte. Wir sind hier angekommen am 1. Mai, die Delegation und wir auch, wir Onliner von Eurovision.de. Und ja, also die Straßen, die Bürgersteige, es war relativ leer. Es waren nicht so wirklich viele Menschen unterwegs. Und ich dachte mir, ach, okay, ist 1. Mai hier eigentlich auch Feiertag? Ich weiß es gar nicht, aber daran kann es ja liegen. Aber so die weiteren Tage hat sich das nicht geändert. Also es ist tatsächlich, die Stadt Malmö, es wirkt für mich noch relativ verschlafen. Natürlich sieht man überall ESC-Wimpel und Plakate und so weiter und so fort. Aber so von der Grundstimmung her, würde ich sagen, sind wir auf keinen Fall schon da, wo wir letztes Jahr waren. Wir waren ja letztes Jahr in Liverpool, da gab es uns ja auch jeden Tag.
Oh ja, das war
und das schön. War ganz anders. Das war toll, da war ja in Liverpool war ja wirklich so, dass jeder Laden in der Innenstadt eigentlich in seinem Schaufenster teilweise mit Window Color irgendwie das ESC-Logo hingemalt hat. Also überall war da dekoriert und man hat wirklich gemerkt, wie sehr sich Großbritannien freut, das für die Ukraine ausrichten zu dürfen. In Schweden ist man da offenbar abgeklärter. Es macht man ja auch nicht zum 1., 2. oder 3. Mal. Hier ist der ESC ja schon einige Male gewesen, sogar in Malmö ist er jetzt schon das 3. Mal. Das ist ja alles noch irgendwie ein bisschen anders, bisschen mehr Understatement. Aber nichtsdestotrotz sicherlich sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was die Tage über noch kommen wird. Was haben wir die Tage für euch vor? Ich habe schon gesagt, wir sind jetzt jeden Tag bis Sonntag quasi immer zum Frühstück da und geben euch ein Update, was war und was kommt eigentlich. Morgen am Dienstag kommt das erste Halbfinale, also morgen in der Folge von ESC Update werden wir auf jeden Fall auch genau auf diese Acts gucken. Wer sind die Favoriten, wer sind die Überraschungen, wie sind die Inszenierungen? Darum wird es vor allem morgen gehen. Heute geht es noch so ein bisschen um das Drumherum, und übrigens nennen wir es mal gestern, aber vor einigen Tagen, falls ihr uns schon folgt in der ARD Audiothek, habt ihr vielleicht gemerkt, dass da ein etwas längeres Audio gekommen ist, was gar nicht von uns ist. Das haben unsere Freunde von Radio Bremen gemacht, die haben sich auch mal dem ESC verschrieben und haben da quasi so einen 2,5-stündigen Rundumschlag gemacht mit sehr viel Musik und einer sehr verrückten Playlist übrigens auch, die unbedingt mal ein bisschen Lust machen soll auf den ESC. Da sind wir auch kurz mal dabei, da könnt ihr unbedingt auch gerne mal reinhören in der Audiothek. Aber ab jetzt sind wir wieder dran und ab jetzt übernehmen wir hier wieder den Feed.
Und das Tolle an diesem Jahr 2024 ist, kein Mensch weiß, wer diesen Eurovision Song Contest gewinnen wird. Also das ist wirklich ein absolut offenes Rennen. Alle Parameter, die man hat, ja, Fanumfragen, Wetten und so weiter, überall gibt es andere Favoriten. Und das haben wir auch tatsächlich gemerkt. Wir hatten hier am Wochenende so ein kleines Team-Event vom Team von Eurovision.de und vom Podcast. Und ein paar Radioleute waren auch dabei. Und da bin ich mal rumgegangen und habe die Leute gefragt, wer wohl gewinnen wird. Ja, Willkommensempfang von ESC Update, Abendstimmung. Und ich zerstöre die so ein bisschen, weil ich einmal rumgehe und alle jetzt nach ihren Favoriten frage. Als erstes kommt Marina dran, Autorin bei Eurovision.de. Wer gewinnt?
Frankreich.
Aha, dann kommt gleich Jan. Du bist freier Mitarbeiter bei Eurovision.de. Wer gewinnt?
Ich glaube, es macht Kroatien.
Okay, dann gehen wir mal zu unserer Volontärin, Margareta. Wer gewinnt?
Ich finde auch Kroatien.
Kroatien, okay, da haben wir eine Tendenz. Lofti macht Technik fürs Radio. Wer gewinnt?
Die Schweiz.
Jürgen, der Chef von Eurovision.de.
Ganz sicher die Ukraine.
So, nächstes Statement kommt von André Schönke, der ist für das ARD Radio da.
Ich habe heute sehr viele Umfragen gemacht und habe seitdem ein ganz komisches Irland-Gefühl.
Irland, okay, jetzt wird's absurd. Dann Marcel und ich, wir müssen auch jetzt Butter bei die Fische. Was glaubst du, wer gewinnt?
Frankreich gewinnt den ESC.
Ah, ich glaube Italien. Ivo, Freund vom Team, was glaubst du?
Ich glaube, die Schweiz macht es.
Schweiz wieder mal. Und Konzi, was glaubst du?
Dann sage ich Ukraine.
Hatten wir auch schon, aber auch nur einmal. Ukraine ist auch dabei. So, und dann haben wir noch Rick, auch ebenfalls ein Freund des Teams.
Ich schließe mich Ivo an, auch die Schweiz.
Die Schweiz und Alina als letztes. Wer gewinnt?
Die Ukraine.
Ja, Marcel, wir haben viele Länder gehört und auch ein paar Hooks zu den Ländern. Ist denn da der Sieger dabei?
Ja, wir waren ja auch dabei. Also ich würde sagen, ja. Ich bin ja der Meinung, dass Frankreich diesen ESC gewinnt. Ich sehe noch keinen Grund, warum das nicht passieren sollte. Also ich glaube, wir haben den Sieger gehört.
Ja, wir werden den auf jeden Fall gehört haben. Irgendeines dieser Länder, bis auf Irland, wird schon gewinnen. Ja.
Das war aber auch ein wilder Tipp, das muss man schon auch sagen.
Ja, also, oh, das ist so spannend dieses Jahr.
Es ist ein total spannendes Jahr und ja, mit dieser Folge wollen wir euch natürlich ein bisschen darauf einstimmen, was so kommt. Und wir haben ja unseren deutschen Act, das ist Isaac, und der tritt mit seinem Song Always on the Run hier in Malmö an. Und gleich werdet ihr mal so ein bisschen was über ihn hören, wie eigentlich seine Anreise hierher war, seine ersten Tage, wie er sich so gefühlt hat. Da hast du ein sehr ausführliches Interview geführt. Wir wollen mit euch ein bisschen über den roten Teppich sprechen. Es gab hier am Sonntag ein großes, ja, Willkommens-Event in Malmö, das, glaube ich, am Ende nicht ganz so stattgefunden hat, wie man es sich geplant hat. Danke an den Regen in Schweden. Da reden wir kurz drüber. Und wir wollen euch einen kleinen Vorausblick geben, was wir audiovisuell vorhaben. Wir haben nämlich auch noch was in der Mediathek für euch. Alles Eurovision kehrt zurück. Ein Magazin rund um den Eurovision Song Contest mit Alina Stiegler und Konzi. Die beiden hast du auch interviewt und gesprochen, ja, darüber, was wir da eigentlich machen. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit unserem deutschen Act, oder?
Ja, klar. Mit Isaac und erzählen so ein bisschen, was er bislang erlebt hat. Oder besser gesagt, mein Kollege André Schünke erzählt das. 37 Länder sind dieses Jahr beim Eurovision Song Contest dabei. Natürlich interessieren wir uns als Deutsche vor allem natürlich auch für den deutschen Beitrag. Und da habe ich den Experten hier neben mir sitzen, André Schünke. Hallo André.
Moin, Experte ist immer nett, vielen Dank.
Ja, aber André begleitet halt als Reporter fürs Radio die Delegation die ganze Zeit, ist überall dabei, bei jeder Probe, war auch bei der An- und Abreise dabei und deswegen bist du einfach tatsächlich in dem Augenblick der Experte, sag ich mal so. Probe. Zweimal stand Isaac jetzt auf der Bühne und hat seinen Song geprobt. Wie sind denn deine Eindrücke von diesen Proben?
Erstmal war ich ganz begeistert, dass ich diesmal wirklich ganz mit rein konnte. Da waren die Schweden hier relativ lax, wie man wahrscheinlich sagen würde in Schweden. Haha. Wir sind mit in die Halle gekommen, bis direkt vor die Bühne und so konnte ich auch mal wirklich nicht nur draußen am Bildschirm und über Sound in der Halle am Rand was mitverfolgen, sondern wirklich eins zu eins mitkriegen, was auf der Bühne passiert und was dann die deutsche Delegation da vorne so bespricht. Auch wenn da sehr viel gemurmelt wird und man nicht alles so ganz genau mitbekommt, weil sie sehen ja immer, dass der Schünke vom Radio hat auch immer sein Mikrofon in der Hand und man weiß nie genau, ob es läuft. Habe ich manchmal das Gefühl, dass dann so ein bisschen von mir weggesprochen wird, damit ich nicht alles mitkriege. Aber genau, es gab zwei Proben. Erste, also jeweils ja so eine halbe Stunde, drei Durchgänge gibt es immer. Und dann sehen auch diejenigen, die sich's ausgedacht haben. Marvin Dietmann ist ja diesmal wieder für uns als Creative Director sozusagen für Deutschland zuständig. Sehen dann ja auch das erste Mal auf dieser riesigen Bühne, wie das, was die sich quasi auf dem Papier ausgedacht haben, dann in dieser Halle aussieht. Und das war dann schon mal die größte Spannung. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle schon bei TikTok oder sonst wo in Ausschnitten gesehen. Ein brennendes Haus gibt's ja diesmal, das sozusagen den großen Aha-Effekt erzeugen soll. Und da ging es dann erstmal um so technisches Zeugs, wie lange bleibt dieses Haus stehen, schieben wir es aus dem Bild irgendwann zum letzten Refrain. Also es sind dann so Dinge, und wie kriegt man es hin, in welche Richtung guckt dann die Kamera, damit im Hintergrund das Haus rausgeschoben werden kann und man im nächsten Bild das Haus nicht mehr sieht. Also da sind dann einfach so technische Abläufe, die geklärt werden müssen. Das finde ich total spannend, weil man sich von außen noch einmal fragt, warum in Drei Teufelsnamen sind so viele Menschen mit dieser Veranstaltung befasst. Aber wenn man dann sieht, wie viele allein auf der Bühne rumrennen, um das alles raufzuschieben, anzuzünden, das Haus brennt ja nämlich dann während der Inszenierung, und dann all diese Kameras, die das einfangen, A, durch die Gegend zu tragen, B, irgendwie über einen Joystick zu steuern, C, die Bilder zu kontrollieren und die Bilder zusammenzumischen. Das sind halt am Ende wahnsinnig viele Menschen. Und das versuchst du dann international irgendwie zu verknüpfen. Und dann landet das bei Marvin Dietmann und der deutschen Delegation. Und die versuchen dann irgendwie zu kommunizieren. Und das habe ich jetzt im Vergleich auch schon mitbekommen, dass es zum Beispiel in Italien das pure Chaos war. Die erste Probe, da hat nichts geklappt, weil bei den Italienern offensichtlich die Zettel nicht angekommen sind oder keiner sie gelesen hat, auf denen drauf stand, was wann zu sehen sein soll. Und da sind die Schweden dann doch deutlich professioneller, muss man im Vergleich so sagen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht.
Und mittendrin halt Isaac, der seinen Song singen muss. Wie hat er das denn hinbekommen in diesem Szenario, wo noch so viele Unsicherheiten da sind? Warum hat er da überzeugt?
Ja, finde ich schon. Also in einer Seelenruhe, so man das quasi überhaupt in so einer Situation sein kann, war er wirklich ruhig. Und er hat jedes Mal, um Dieter Bohlen Deutsch zu benutzen, abgeliefert. Also immer sicher gesungen, wieder so wie so ein Kandidat, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, ob der wird singen können. Ich habe ja jetzt dann netto 6 Durchläufe gesehen und in 6 Durchläufen hat er sich nicht versungen. Und auch jedes Mal ist hinbekommen, das Wort, das er ja nicht sagen darf, so, indem er das Mikro vom Mund weggezogen hat, sozusagen so zu verwischen, dass das dann international den Regeln entspricht. Das ist ja auch so eine Kleinigkeit. Er hat mir hinterher gesagt, dass ihm die größten Schwierigkeiten quasi die Gänge machen, weil er so in seiner Musik drin hängt und mit dem Gesang beschäftigt ist und er muss dann halt in der Inszenierung aus diesem brennenden Haus irgendwie raus und muss sich an einer bestimmten Stelle drehen, damit die Kamera dann in die andere Richtung guckt und hinter ihm aufgeräumt werden kann für die nächste Einstellung. Und das ist wohl das, was ihn eigentlich im Gehirn am meisten beschäftigt. Da musste er halt selber lachen, weil er gesagt hat, er sieht ja, was andere Kandidaten da leisten, die sonst was für eine Choreo abreißen. Aber er ist halt so in seiner Musik drin und er sagt ja auch, ein Tänzer ist er nur wirklich nicht. Und da reichen ihm die Schritte, die er da zu machen hat. Aber auch das hat er, soweit ich das beurteilen konnte, gut geschafft.
Nun seid ihr alle letzte Woche schon angereist, am 1. Mai mit dem Reisebus, die deutsche Delegation. Ich habe da ein Foto gesehen, was gepostet wurde in den sozialen Medien. Da war Isaac ja nicht dabei, der ist ja mit dem Auto persönlich dahin gefahren, nach Malmö. Aber seitdem seid ihr ja auch zusammen in der Delegation. Die Prognosen im Vorwege waren ja nicht so toll. Wie ist denn die Stimmung in der Delegation generell?
Die Stimmung ist tatsächlich trotz aller Prognosen gut, glaube ich einfach, weil er sich so profimäßig schlägt. Es gab mal so ein bisschen Hakeleien, weil er doch, sagen wir mal, ein offenes, lockeres Mundwerk zu jedem Thema. Das klappt nicht immer, um es diplomatisch zu formulieren. Aber der lacht auch wahnsinnig viel, macht auch viele Witze oberhalb und unterhalb der Gürtellinie so, und das lockert die Stimmung im Team total auf. Und selbst wenn du denkst, war das jetzt vielleicht heute ein harter Probentag oder so, hat er trotzdem irgendwie immer noch klar, habe ich Zeit für ein Interview und so. Das ist schon immer gut, wenn man so einen Künstler hat, der das dankbar aufnimmt und der auch irgendwie sagt, komm, der ruht halt auf eine Art in sich. So, der hat seine zwei Kinder und der sagt, Isaac hat auf der Straße gespielt und das wird jetzt hier der größte Auftritt. Und wenn es nichts wird, bin ich immer noch Isaac so. Aber er will alles geben und das überträgt sich so aufs Team. Und ich habe jetzt in den vergangenen Jahren auch gelernt, dass es natürlich auch, man ist da in so einer Bubble drin. Ich schlüpfe immer mal wieder raus aus dieser Bubble, gucke nochmal, was drumherum so passiert. Aber die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, mit ihrem Auftritt, mit ihrer Inszenierung, die suchen natürlich auch nach allem, natürlich was positiv auch ist. Und dann baut man sich auch eine eigene Motivation zusammen. Und wenn man vielleicht dann als Außenstehender manchmal denkt, na, ob das alles so klappt, also es gibt schon Erklärungen dafür, warum sich dann im Team zum Glück ja ein guter Spirit entwickelt. Weil ich meine, wenn wir jetzt auch noch hinfahren würden und gleich alle von vornherein sagen, da wird eh nichts, dann können wir es auch lassen. So. Also die glauben schon an das, was sie machen in der deutschen Delegation.
Morgen ist ja das erste Semifinale. Die deutschen Zuschauer dürfen abstimmen über ihren Favoriten von diesem Semifinale. Und da gibt es eine Neuerung. Erstmals dürfen die 6 Länder, die gesetzt sind, also die Big Five und der Gastgeber, ihren kompletten Auftritt während der Show machen. Und Dienstagmorgen ist halt der Tag, wo Deutschland dran ist. Also muss Isaac morgen schon gleich auf die Bühne. Ist er denn darauf gut vorbereitet?
Ich würde sagen, ja. Also nachdem er die Proben so gut gemacht hat, ist er gut vorbereitet. Er hat ja auch noch 4 Backings dabei, also 3 Background-Sänger, eine Sängerin, die ihn da auch noch mal stimmlich zusätzlich stärken. Gibt ja so ein paar Chorpassagen. Ich glaube, das hilft ihm auch. Und also da würde ich mir tatsächlich keinen Kopf machen. Das ist eher für ihn. Der meinte zu mir, er hätte auch einen ganzen Tag auf der Bühne bleiben können. Also alles drumherum lässt er sich auch nicht verunsichern. So zum Thema Wettquoten sagt er zum Beispiel, das sind halt Statistiken, aber Statistiken zählen hier nicht.
Gerade so diese Wetten sind für mich derartig irrelevant, weil ich halt auch von vielen Fällen weiß, wo das einfach absolut nicht zutreffend war, was sie da gewettet haben. Und ich kann eben auch, dass man Deutschland an sich in den Wetten jetzt nicht sonderlich hoch handelt, kann ich verstehen. Das sind halt keine Wahrsager, das sind keine Experten und Expertinnen, sondern das sind einfach Dudes und Düdinnen, wenn man so will, die halt irgendwie beispielsweise einen Huni verwetten wollen und am Ende hoffen, dass sie mit 500 Euro mehr da rauskommen. So, und gerade wenn man so die Statistik beobachtet, was Deutschland angeht in den letzten Jahren, wäre das rein objektiv nicht klug, einen Huni auf Deutschland zu setzen. Ich würde es nicht machen. Also, wenn, ne, so rein statistisch so gesehen und nee, würde ich nicht machen.
Aber es geht ja nicht um Statistik hier.
Ganz genau. Es geht nicht um Statistik, es geht um Emotionen, es geht um Musik und es geht darum, dass jeder, der hier mitmacht, hoffe ich zumindest, also ich kann nur von mir sprechen und bei anderen das nur mutmaßen, aber ich denke, das trifft auf jeden zu, dass jeder hier sich zum Ziel gesetzt hat, irgendwie sein Herz auf dieser Bühne ausschütten zu können.
Also man hört es, der ist schon selbstsicher, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und ich glaube, davon ist ein Teil vielleicht Show, aber ein Großteil ist schon echt.
Okay, ja, vielen Dank, André, für diese eindrucksvollen Schilderungen aus der deutschen Delegation. Wo guckst du morgen das Semifinale?
Ich werde es wahrscheinlich in der Halle gucken und ich freue mich da schon sehr drauf, das alles mal von Dichtem zu sehen, jetzt was ich bisher in einer leergeräumten Halle, die nur voller Techniker und Menschen, die irgendwas zu regeln hatten, saß, sondern mal mit echten Menschen, die die Musik feiern, drin.
Vielen Dank, André.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
Also, Isaac mit Always on the Run am Samstag im ESC-Finale dabei. Und gestern am Sonntag hatte Isaac hier in Malmö schon einen großen Auftritt, nämlich auf dem, ja, altertümlich muss man ja noch sagen, roten Teppich. Beim ESC ist der ja seit einigen Jahren türkis aus Sponsorengründen. Dieses Jahr war er teilweise schwarz, es ist eine lange Geschichte. Jedenfalls, Isaac war sehr farbenfroh, hatte so ein gestreiftes Outfit an, in wirklich kunterbunten Farben. Er war auf jeden Fall auffällig. Thomas, hast du diese rote Teppichzeremonie aus Malmö eigentlich auch verfolgt? Die konnte man ja Stream im Internet.
Ja, ich habe Isaac auch gesehen. Er hatte so ein Papageno-Outfit, ne? Oder irgendwie so ein CSD-Outfit in Regenbogenfarben. Also irgendwie. Also ich war ja skeptisch, ob er sich überhaupt auf diesen roten Teppich mit Klamottenmäßig so vorbereitet und war dann, ja, okay. Ich würde es nicht anziehen, aber es fiel zumindest auf. Es war sehr auffallend. Ja, ich hab diese triste Show im schwedischen Stream gesehen. Die haben gar nicht viele Bilder vom roten Teppich gezeigt, sondern die ganzen Künstler einfach nur vorab jeweils 1:30 interviewt. Zwei Drag Queens. Da hat man wenigstens alle mal in ihren Outfits gesehen, aber es fehlte mir so ein bisschen so diese klassische Reportage mit vielen Bildern, wo die ganzen Künstler nacheinander über diesen roten Teppich laufen. Das wurde nicht gezeigt. Wie hast du das denn erlebt?
Ich habe es von vielen tatsächlich schon gehört, dass dieser Stream so enttäuschend gewesen sein soll. Ich glaube, ich weiß auch warum. Weil nämlich der Teppich zu einem beträchtlichen Teil drinnen war, einmal was ganz Neues, nämlich in einem Hotel, in dem Hotel, in dem ich auch bin und in dem irgendwie 15, 17 Delegationen hausen, unter anderem eben auch die Deutsche. Und deswegen, ich stand drinnen am Teppich. Da war der Teppich eben auch plötzlich schwarz, weil das einfach der normale Hotelteppich war, wo man dann so Gitter aufgebaut hat, wo sich die Presse dahinter gestellt hat. Und da waren aber gar keine Kameras mehr. Also das kann sein, dass das eine spontane Aktion war, weil es eben tatsächlich noch ein bisschen geregnet hat am Mittag in Malmö. Und also es standen auch nicht alle da drin. Ich glaube, das Fernsehen stand draußen. Und wir waren ja offiziell für online da. Wir standen neben den Fanmedien dann drin und relativ am Ende des Teppichs. Aber meine Güte, immerhin, ich wurde nicht nass. Das war toll. Mhm. Und ja, an uns sind fast alle vorbeigekommen. Isaac auch. Ich glaube, am lustigsten war tatsächlich die Griechin Marina Satti. Die fand ich ganz witzig. Kalin ist immer witzig. Von der werdet ihr später im Podcast auch noch was hören. Kleiner Tease vorab. Ja, also diese Teppichzeremonie, man steht sich ja immer stundenlang die Beine in den Bauch für diese Interviews. Aber ich bin sicher, dass wir einen lustigen Film daraus schneidern werden. Den seht ihr am Mittwoch am Abend bei Alles Eurovision in der ARD Mediathek. Dieses Jahr war Konzi unser Reporter am roten Teppich und hat den Künstlerinnen und Künstlern mal ordentlich auf den Zahn gefühlt. Oh, sehr, sehr schön. Konzi wohnt übrigens auch hier in meinem Hotel. Und das ist jetzt kein Scherz. Wir sind ja seit dem 1.5. hier. Ich habe 4 Tage gebraucht, um herauszufinden, dass Konzi das Zimmer neben mir hat. Aber ich habe ja eben schon angekündigt, Konzi war am Teppich, Alina war dann danach auf dem offiziellen Willkommensempfang, auf der Party dazu quasi, also ein bisschen vertauschte Rollen zu dem, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber beide zusammen moderieren ja dieses Jahr unsere Sendung Alles Eurovision, eine Magazinsendung, die eben auch ja nicht ESC-Fans erreichen soll, aber die eigentlich natürlich alle erreichen soll und allen zeigen soll, wie toll dieser Wettbewerb ist. Und du hast dich ja mit den beiden genau darüber unterhalten.
Genau, und da kommt das Hotelzimmer auch zur Sprache. Das ist nämlich der neue Luxus im Jahr 2024 für euer Team.
Ja, ich sitze hier mit 2 Top-Moderatoren zusammen, mit Alina.
Hallo Alina. Hi.
Und du lachst immer noch.
Ja, ich dachte, das wäre ein Witz. Hi. Ja, ihr moderiert das Magazin Alles Eurovision in dieser neuen Konstellation. Bis vor einem Jahr war Stefan ja noch dabei. Heute Abend ist die erste Sendung, die ihr ausstrahlt. Was steht denn da auf dem Programm?
Also wir sind natürlich wahnsinnig aufgeregt, das wieder in diesem Jahr überhaupt hier beim ESC für euch zu präsentieren. Und wir wollen uns natürlich wieder alles Mögliche vornehmen. Ein paar Geheimnisse behalten wir noch für uns, aber wir haben die Künstler im Vorfeld getroffen. Wir haben sie befragt, wir haben mit ihnen Spiele gespielt, die euch bestimmt sehr überraschen werden. Und wir haben Sachen aus denen rausgekitzelt, die ihr noch nicht gelesen habt.
Du musst gar nicht so geheimnisvoll tun. Es gibt ja Instagram. Ja, aber es gibt ja Instagram. Ich habe da schon einiges gesehen. Wen habt ihr dann schon getroffen?
Wir hatten zum Beispiel Angelina Mango da, wir hatten Luna bei uns, wir hatten Sylvester Belt bei uns, an wen erinnere ich mich noch?
Windows 95 Man war da, Mysti war da, genau, mit denen haben wir gesprochen und es werden auch noch welche folgen, richtig?
Natürlich, Conchita kommt noch bei uns vorbei.
Yeah!
Ja, da freuen wir uns riesig drauf und sie sich, glaube ich, noch mehr, behaupte ich einfach. Mach ich so.
Okay, ich habe jetzt gar keinen Überblick, wie lang soll denn eure Sendung immer werden?
Das Schöne ist, dass wir keine Begrenzung mehr haben. Also für ESC-Fans ist es das Eldorado bei uns, denn wir senden einfach so lange, wie wir Material haben und das ist in diesem Jahr reichlich.
Ich finde das immer so beeindruckend, wenn man in dem Team arbeitet, in dem ihr arbeitet, dass man so viel Kontakt tatsächlich zu den ganzen Künstlerinnen und Künstlern hat, die man vorher ja immer nur in diesen Vorschau-Videos sieht und so. Und wer hat dann jetzt auf dich zum Beispiel einen besonderen Eindruck gemacht?
Carlin fand ich beeindruckend, weil ich, also du siehst natürlich dieses Video und siehst dann irgendwie diese Germany's Next Topmodel Männermodels im Hintergrund und die zappeln da rum und dann ja, ist das natürlich so ein Party-Dings und dann kommt die an und ist dann aber sehr tiefsinnig bei dem oder hat sich schon viele Gedanken gemacht über ihre Karriere und überhaupt und warum sie das macht und wie sie das macht und warum sie das macht, was sie macht. Ich habe auch gefragt, hey, du warst mal Stand-in bei Eleni, was verdient man denn da? Ist das ein guter Job? Und dann hat sie gemeint, du, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt anfange, hier über Gagen nachzudenken, dann brauche ich gar nichts mehr arbeiten, was mir Spaß macht, so funktioniert diese Branche nicht. Und sie hat schon ein bisschen was erlebt und dann merkst du, dass sie dann doch schon eine gereifte Künstlerin ist, was mich gefreut und beeindruckt hat. Und deswegen, es war eine tolle Begegnung und ich war scheiße zu ihr. Wie immer, weißt ja, wie ich auftrete. Ich tue immer so, als wäre ich ganz, ganz bissig.
Ja, Carlin habe ich tatsächlich im letzten Jahr kennengelernt in Liverpool, weil sie ja Bestandteil der deutschen Delegation mehr oder weniger war, weil sie mit Marvin Dittmann auch für den deutschen Auftritt verantwortlich war und hatte bei so einem Event die Möglichkeit, eine halbe Stunde mit ihr zu sprechen oder eine Stunde sogar und war wirklich auch beeindruckt. Ganz intelligent, ja, ganz fokussiert, sie weiß genau, was sie will und letztlich steckt diese Strategie ja auch hinter ihrem Song, den sie hier ins Rennen bringt. Ne? Wer hat dir bislang am besten gefallen von den Leuten, die ihr bei euch im Häuschen zu Besuch hattet?
Ich muss sagen, Marina Sati war die lustigste, weil wir natürlich immer viel Quatsch mit den Leuten machen und dann sind sie auch oft so übertölpelt, weil das kommt ja sehr spontan. Und Marina Sati hat die Bälle zurückgeschlagen, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Das war ein tolles Gespräch mit ihr, ein tolles Spiel. Und wen ich auch sehr offen fand, war Musti. Wir haben eine ganz gemeine Frage allen Stars gestellt. Wir haben nämlich gesagt, eine Freche muss man sagen, wir haben gefragt, welchen Komplex versucht ihr mit eurer Musikkarriere zu kompensieren? Das ist natürlich gemein und alle antworten so ehrlich darauf. Und Musti hat gesagt, weißt du was, ich war früher sehr schüchtern. Ich war ein kleiner, schüchterner Junge und ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann, da stehe ich auf dieser großen Bühne und da kann ich allen zeigen, dass doch was in mir steckt und dass ich viel mehr kann. Und das fühle ich jetzt und das möchte ich gern weitergeben an andere, denen es vielleicht ähnlich geht. Und das finde ich so ehrlich und so lieb, da kommt man sich schon fast böse vor, dass man so eine freche Frage stellt. Aber es hat dazu geführt, dass wir sehr tiefe Einblicke in die Psyche von den Künstlern bekommen haben. Und vor allem Musti ist mir da sehr hängen geblieben.
Ja, und das Schöne ist, dass wir all diese Interviews auch im Podcast hier nach und nach abdudeln. Heute kommt das erste Interview und alle 9 oder 10 Interviews, die ihr macht, die senden wir auch bei uns im Podcast ESC Update.
Ich möchte noch sagen, nur Alina ist peinlich berührt bei dieser Frage. Ich stelle sie gern.
Ja, du gehst gerne dahin, wo es weh tut, ja. Gut, heute ist Montag, ihr habt noch eine Woche vor euch, ihr seid schon fast eine Woche hier. Geht's noch mit der Kraft?
Es ist ja schon so, dass man wirklich schon am zweiten Tag denkt, oh Gott, ich glaube, ich bin schon eine Woche da, weil diese Eindrücke so überfordern teilweise, sind so positiv. Man lächzt ja das ganze Jahr nach genau dieser Woche. Ich habe mir jetzt meine Kräfte eingeteilt, ich bin ja jetzt Mutter, das heißt, ich kann gut umgehen mit wenig Schlaf, viel besser als vor der Schwangerschaft übrigens. Das heißt, ich könnte locker noch eine Woche ranhängen.
Sehr gut, aber ja, bei dir sehe ich schon so ein bisschen Tränensäcke und Augenränder, aber das ist, glaube ich, Natur.
Das ist Natur, so hat es Alina auch ausgedrückt. Du, auf den Videos, die wir hochgeladen haben gemeinsam, da siehst du ja viel frischer aus als in echt. Das muss man sich hier anhören, sowas tatsächlich. Aber in diesem Jahr tatsächlich kann man ja so gut schlafen wie lange nicht. Also ich bin zum ersten Mal in einem Einzelzimmer. Das ist ja mir noch nie passiert beim ESC. Wahnsinn. Die letzten Jahre waren wir immer zu 5 oder zu 6 in einem Zimmer. Aber in diesem Jahr habe ich um mich gebissen und die Diva braucht Schlaf.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich toll, wenn man ausschlafen kann. Ich kann mich auch im letzten Jahr erinnern, da hatte mein Zimmer keine Tür. Ja, also wenn die Leute morgens Kaffee gekocht haben. Na, dann herzlichen Glückwunsch zum Einzelzimmer. Danke. Du hast auch ein Einzelzimmer.
Ja.
Na gut, also dann noch alles Gute für die weitere Woche. Wir sprechen bestimmt noch einmal oder zweimal für unseren Podcast ESC Update.
Danke, Thomas.
Tschüss, Thomas.
Also, jetzt noch einmal für alle zum Mitschreiben, alles Eurovision. 4 Sendetermine haben wir, und zwar am Montag, am Mittwoch und am Freitag um 20.15 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr jeweils auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Ich freue mich da total drauf. Ich darf ja der lustige Social Media Sidekick sein und eure Kommentare vorlesen. Das wird sehr, sehr schön. Und wo ihr euch gerade so schön brav die Sendetermine aufgeschrieben habt, habe ich hier noch einen für euch. Ihr könnt nämlich in der ARD Mediathek nicht nur was zum ESC dieses Jahres sehen, sondern ihr könnt auch noch was sehen zum ESC von vor 50 Jahren. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja komm, 50 Jahre ist jetzt auch ein bisschen altbacken. Nein, ist es nicht, denn vor 50 Jahren hat ja wer den ESC gewonnen, Thomas?
Aber
so. Und ja, ihr kennt Aber und ich hoffe auch, ihr mögt Aber. Also ich finde ja, Aber ist wirklich eine der großartigsten Bands dieser Welt, neben Für Flamme selbstverständlich. Komischerweise gibt es noch keine große Doku über Für Flamme aus Dänemark, aber es gibt eine über Aber. Es gibt eine über Aber, an der zig Rundfunkanstalten mitgearbeitet haben. Die ist seit dem 2. Mai online in der ARD Mediathek. Die heißt Aber, die ganze Geschichte. Und die kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Ich werde den Link in die tollen Shownotes packen hier in der Audiothek. Ich habe nämlich jetzt gelernt, wie das geht. Und ich werde das machen. Und dann lege ich euch die unbedingt ans Herz. Schaut mal rein, am besten noch vor dem ESC-Finale. Ich weiß ja immer noch nicht, vielleicht, also man wird aber sicherlich irgendwie huldigen in diesem 50. Jahrestag ihres Sieges. Ich weiß noch nicht wie, aber ich bin sehr gespannt, was sich die Schweden da einfallen lassen werden.
Erstmal bin ich gespannt, heute Abend zu gucken, was ihr da so veranstaltet. Das macht viel Spaß. aber natürlich bin ich schon auch gespannt, ob morgen dann im Semifinale, im ersten Semifinale auch Aber schon mal Thema sein wird.
Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder hier in der ARD Audiothek. Schön zum Frühstück, dann mit der Vorschau auf das erste Semifinale. Und jetzt zum Abschluss dieser ersten Folge aus Malmö haben wir noch was für euch. Wir haben uns nämlich mit einigen Künstlerinnen und Künstlern dieses Jahres bereits getroffen. Die sind schön zu uns in unser Ferienhaus gefahren, wo wir auch alles Eurovision drehen. Da saßen wir im Garten zusammen und da haben wir auch kleine Speeddates mit diesen Künstlerinnen und Künstlern gemacht. Ein bisschen anders als in den Vorjahren werden die jetzt nicht einzeln veröffentlicht, sondern es gibt als Video am Ende ein Best-of. Aber wir hier bei ESC Update bringen euch exklusiv die Speeddates, wie wir sie gemacht haben. Und heute dran ist die Österreicherin Kailin, die im zweiten Halbfinale auftritt mit We Will Rave. Sie war im Gespräch mit Konzi. Und das werden wir euch jetzt gleich zum Abschied hier einmal spielen. Und wir werden jetzt jede Folge von ESC Update mit eben einem dieser schönen Speeddates beenden.
Habt viel Spaß mit Kailin, habt viel Spaß heute im Laufe des Tages und wir hören uns morgen wieder.
Happy ESC und bis morgen. Macht's gut.
Ciao.
Herzlich willkommen zum Speeddate mit Kailin.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Bist du bereit?
Yes.
Ich habe Fragen für dich. Erste Frage, was ist dein Lieblingsgeruch?
Ich glaube, frisch gewaschene Wäsche.
Sehr gut.
Ja.
Besser als Sex, hast recht. Was ist dein Spitzname daheim?
Wifi.
Wifi?
Wifi, wie Wi-Fi. Also man schreibt es genau so. Wifi kommt von meinem richtigen Namen Marie-Sophie. Und wie ich klein war und noch nicht ordentlich Marie-Sophie aussprechen habe können, habe ich Wifi zu mir selber gesagt. Und das bleibt mir bis heute.
Wie viel Freizeit hast du überhaupt? Habt ihr also, auch so Couple-Time? Bist ja mit deinem Freund auch hier, logischerweise.
Genau, ja. Also ne, wir waren vorgestern am Abend gemeinsam Abendessen und ich glaube, das war das erste Mal, wo wir gemeinsam Abend gegessen haben in 3 Monaten, seit 3 Monaten oder
oh,
so.
Oh, wow. Wo bist du als Person nicht mehr erwünscht? Hast du irgendwo Hausverbot mal bekommen?
Ich bin tatsächlich von meinem Kreuzfahrtschiff, wie ich dort war, gefeuert worden. Ich hab auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, ein halbes Jahr lang. Und die Arbeitsumstände waren dort einfach nicht so toll. Und ich war so die Einzige von der Crew, die sich da dagegen gestellt hat. Und es hat ihnen nicht gepasst. Und sie sagt, okay, passt. Tschüss.
Also ich glaub, wo bist du ausgesetzt worden? Mauritius?
Ushuaia.
Wirklich?
Ende der Welt. Da steht ein Schild, Fin del Mundo. Ende der Welt, Südamerika. Da haben sie mich rausgeschickt.
Was ist der höchste und der tiefste Ton, den du singen kannst?
I don't know.
Willst du es probieren?
Schön.
Sowas? Besser.
Das hat sie ja wie die Möwe.
Die Locken, die kommen jetzt alle.
Ob das Singen ist halt, gell?
Ja. Oh ja, okay.
Sie da summen, aber keine Ahnung, was das war.
Okay, taffe Frage. Welchen Komplex versuchst du mit deiner Musikkarriere zu kompensieren?
Wer hat sich das ausgedacht?
Alina.
Nicht schlecht. Respekt. Ich glaube tatsächlich, ich beweise mir die ganze Zeit, dass ich das kann, was ich mir als Kind erträumt habe. Das ist so mein Komplex. Also ich bin da selber meistens auch mein größter Kritiker bei den ganzen Sachen, die ich mir da so vorgenommen habe. Deswegen glaube ich, hat das hauptsächlich mit mir selber zu tun. Und ja, deswegen sind aber auch dann die Momente so schön, weil ich einfach auf mich selber so stolz sein kann.
ESC Update. Geschichte und Geschichten rund um den Eurovision Song Contest.